Grüß euch zum B3C Mathe Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcast-Folgen aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf www.b3c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Die Ellipsen ist heute das Thema. Die Ellipse im Gegensatz zum Kreis, kann man gar nicht sagen, die Ellipse, jeder weiß, wie eine Ellipse ausschaut. Beim Kreis weiß man auch, wie ein Kreis definiert ist. Bei der Ellipse weiß man es eigentlich im Allgemeinen nicht. Wie kommt man auf eine Ellipse? Beim Kreis, ja, der Abstand zum Mittelpunkt ist bei allen Punkten vom Kreis gleich groß. Aber was eigentlich ist eine Ellipse? Und man kann es gleich am Anfang definieren. Und zwar, man hat eine bestimmte Länge vorgegeben. Ich nenne es jetzt einfach 2a, weil die Länge ist jetzt so Art der Durchmesser, der horizontale Durchmesser von der Ellipse. Und wenn man die Länge nimmt, dann ist jeder Punkt der Ellipse von den beiden Brennpunkten, wir haben jetzt nicht nur einen Mittelpunkt, sondern auch zwei Brennpunkte bei den Ellipsen, von den beiden Brennpunkten ist die Entfernung insgesamt immer gleich groß. Also der Punkt liegt irgendwo und wenn ich jetzt zum einen Brennpunkt hinschaue und zum anderen gleichzeitig, dann ist die Länge wie bei einer gespannten Schnur immer gleich groß. Und zwar nennt man es eben 2a. So ist es definiert, der Abstand zu den zwei Brennpunkten ist in Summe die doppelte Halbachsenlänge. Man versteht ein bisschen besser, wenn man sich die Sachen anschaut. Da bin ich jetzt beim Podcast natürlich ein bisschen erledigt. Ich habe zwar versucht, so Bilder von Konstruktionsmethoden von Ellipsen in das PDF hineinzukopieren, aber trotzdem, es ist schwierig. Deswegen diesmal eine kleine Ausnahme. In den Lösungs-PDFs sind Links zu GeoGebra-Dateien drinnen, wo man sie anschauen kann, wie eigentlich die Konstruktion der Ellipse in den verschiedenen Methoden halt vor sich geht. Die bekannteste, berühmteste und die eigentlich am nächsten der Definition der Ellipse ist, ist die Gärtner-Methode. Die Gärtner-Methode ist, man schlägt zwei Pflöcke im Boden ein, die repräsentieren genau die Brennpunkte. Auf der linken, auf der rechten Seite, der Mittelpunkt eigentlich gar nicht, der wird auf der Verbindungslinie zwischen den zwei Brennpunkten genau in der Mitte liegen. Und dann spannt man eine Schnur und die Schnur verwendet man, dass man so einen Bleistift innen drinnen einhackelt. Und wenn ich jetzt rundherum um diese beiden Pflöcke und die Schnur immer gespannt lasse, dann habe ich das garantiert, was die Definition der Ellipse ist, nämlich dass die Entfernung, die insgesamte Entfernung zu den beiden Brennpunkten konstant ist und wenn ich rundherum fahre, kriege ich tatsächlich eine Ellipse. Es gibt nur zwei andere Konstruktionsmethoden auch, die sind nur schwerer zu erklären, aber meistens hat man ja andere Sachen zur Verfügung bei der Ellipse, man gibt die Brennweite, das heißt also der Abstand des Brennpunktes zum Mittelpunkt, oder ich gebe den Durchmesser der Ellipse, einen horizontalen oder einen vertikalen Durchmesser, die man als Haupt- und Nebenachse bezeichnet. Und je nachdem, was man gegeben hat, kann man die Konstruktion der Ellipse halt unterschiedlich durchführen. Ihr wisst ja, mit dem Zirkel geht da ja nichts. Und darum gibt es da eine alternative Methode, die heißt Papierstreifenmethode. Da ist so, dass man die verwendet, wenn man horizontalen und vertikalen Durchmesser zur Verfügung hat. Und dann nimmt man tatsächlich einen Papierstreifen und zeichnet die beiden Halbachsen, also die Höhe und Breite von der Ellipse ein und lässt es dann um den Mittelpunkt der Ellipse rotieren. Man muss sich das fast anschauen in der GeoGebra-Datei, dass man nachvollziehen kann, was da passiert. Ein bisschen leichter ist die umgekehrte Papierstreifenmethode zum Verstehen, nämlich nur mit dem Bild zum Verstehen. Man nimmt tatsächlich wieder einen Streifen und zeichnet da die beiden Halbachsen ein und lässt jetzt das Ende des Papierstreifens, der da in der Mitte so blau-grün gezeichnet ist, auf der Y-Achsen so auf und ab gleiten. Das Ende des Papierstreifens fährt also auf der Y-Achse auf und ab und auf der X-Achse schaut man, dass er den Punkt, der zwischen Blau und Rot unterscheidet, also der genau, der die Differenz zwischen A und B eingezeichnet ist da, dass man den auf der X-Achse belässt. Ich fahre also mit dem Punkt der Y-Achsen so senkrecht nach oben und dieser Farbwechselpunkt so zwischen Blau und Grün, der bleibt genau auf der X-Achse und das Ende von dem Papierstreifen, das signalisiert dann tatsächlich so eine rote Ellipsenform. Das waren drei Methoden. Wie gesagt, die Gärtner-Methode ist am ehesten die Definition der Ellipse widerspiegelt. Und man kann sich vorstellen, dass es halt ja je nach Bedarf nur andere unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um Ellipsen zu konstruieren. Die Bezeichnungen, die man bei der Ellipse verwendet, sind jetzt eh schon vorgekommen, weil man gar nicht anders diese geometrische Figur gescheit beschreiben kann. Aber bevor ich die alle noch einmal durchgehe, dass man genau sieht, was ist was, gleich einmal die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 5. Was sind also die Bezeichnungen, die man bei der Ellipse braucht? Als erstes mal sind Haupt- und Nebenachse wichtig. Haupt- und Nebenachse werden gemessen, wenn sich die Skizze anschaut, von M bis A oder von M auf die andere Seite bis A'. Das ist so wie der Radius. Also man misst nicht den Durchmesser, sondern eben die Hauptachse. Und die Hauptachse ist die horizontale, die da bis zur rechts ganz außen verläuft. Und man nennt die in der Regel A. B ist die Nebenachse, der senkrechte Radius unter Anführungszeichen ist ja, wenn Ellipsen so konstruiert werden, wie es auf der linken Seite skizziert ist, dann ist B immer kürzer als A, damit eine Ellipse halt so ausschaut, wie man sich eine Ellipse vorstellt. Und jetzt gibt es einen dritten Wert, nämlich den Wert E. Und das ist die Brennweite, der Abstand, der grün eingezeichnete Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Ellipse und dem Brennpunkt F, der wieder symmetrisch auf der anderen Seite genauso liegt. Die zwei Brennpunkte werden oft mit F und F' bezeichnet, aber auch manchmal mit F1 und F2. Es kommt immer darauf an, welches Lehrwerk man gerade zur Verfügung hat. Aber es gibt halt von jeder Sorte immer zwei Punkte, die symmetrisch zueinander sind. Das ist bei den Scheitelpunkten so, die heißen A und A' oder halt dann A1 und A2, je nachdem. Und beim Nebenscheitel, der also oben und unten zum Liegen kommt, genauso. Wichtig, außer der Definition der Ellipse ist jetzt als erster dieses Dreieck, das man sich gleich einmal aussuchen kann, bestehend aus der Nebenachse, also das B, das da senkrecht nach oben geht. Dann das zweite ist die Hauptachse, die so diagonal nach unten zeichnet ist, von B oben zum Brennpunkt. Und das E geht dann vom Brennpunkt zum Mittelpunkt wieder zurück. Man hat da ein rechtwinkeliges Dreieck drin und kann in dem rechtwinkeligen Dreieck sehr schnell sagen, dass da halt der Pythagoras in der Form gültig ist. Das heißt, dass man aus einer gegebenen Brennweite halt dann und einem gegebenen Hauptachse zum Beispiel die Nebenachse schon ausrechnen kann. Die drei Sachen, wie breit ist eine Ellipse, wie hoch ist eine Ellipse und wo liegen die Brennpunkte, die hängen über diese pythagoreische Formel da zusammen, dass halt e² plus b² gleich a² ist oder wie immer man das halt dann umformen möchte. Und da kann man gleich in ein Beispiel einigen, wie schaut das jetzt aus? Von Ellipsen kennt man die Brennpunkte und einen Punkt, der auf der Ellipse liegt. Wie kann man jetzt ohne Papierstreifen und solchen Dingen die Ellipse zeichnen? Ja, wir verwenden ja GeoGebra und möchten gleich kennenlernen, wie das mit GeoGebra funktioniert. Ich gebe also die drei Punkte ein, F1, F2 und den Punkt P, der auf der Ellipse liegt, und genau das kann der GeoGebra-Befehl eben genau, dass er die Ellipse dann konstruiert. Drunter sehen wir, da steht dann schon eine voll komplizierte Gleichung mit 88,33x² und so weiter. Zu der kommen wir gleich, aber jedenfalls haben wir die Konstruktion der Ellipse mit Hilfe von GeoGebra schnell einmal durchgeführt. Wie schaut es jetzt mit Haupt- und Nebenscheitel der Ellipse aus? Weil wir haben das eigentlich nicht gegeben. Das Einzige, was wir gegeben haben, waren die zwei Brennpunkte. Und der Punkt, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie breit und wie hoch ist die Ellipse. Mit dem Zusammenhang von Pythagoras kommt man aber natürlich drauf, dass man da ja, außerfinden kann, wie die Länge ist. Wir brauchen außerdem die Definition der Ellipse, nämlich dass man von dem einen Punkt ergeben ist, wenn man die Abstände zu den beiden Brennpunkten zusammenzählt, halt die doppelte Hauptachsenlänge kriegt. Dieses 2a kommt da raus. Und so komme ich halt letztlich, wenn ich die zwei Entfernungen ausrechnet, also auch ohne GeoGebra ausrechnet, auf meine Halbachsenlänge, die halt da 3,8 ist. und damit habe ich die zwei Punkte A und A' da definiert und zur Berechnung der Nebenachse brauche ich jetzt den Pythagoras mit dem Zusammenhang zwischen A, B und E. Und wenn ich das ausgerechnet habe, habe ich also Höhe und Breite der Ellipse vorgegeben. Die jetzt schon oben im GeoGebra-File erwähnte Ellipsengleichung, die kann man nur ein wenig genauer anschauen. Die Kreisgleichung, die ist recht schnell gegangen. Und wie schaut das aber jetzt bei der Ellipsengleichung aus? Kurz vorher der zweite Code zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und der lautet 1. Bevor man die Ellipsengleichung aufstört, muss man nur definieren, was eine Hauptlage eigentlich ist. Beim Kreis ist es nicht so kompliziert, wo der Kreis zu liegen kommt. Man muss einfach nur den Mittelpunkt und den Radius vom Kreis definieren, nachher liegt er irgendwo. Bei der Ellipsen ist es viel, viel schwieriger, weil nicht nur der Mittelpunkt irgendwo zu liegen kommen kann, sondern auch die Ausrichtung der Ellipse jetzt nicht zwingend ja so sein muss, dass die in der horizontalen Richtung die breiteste Stö hat, in der vertikalen die schmalste Stö hat. Also eine Ellipse könnte ja irgendwie schief da in der Ebene herumliegen und da wird es dann mathematisch gleich mal unübersichtlich, weil man dann immer die Richtung von der Hauptachse mit berücksichtigen, wenn man alles frei eigentlich kann. Deswegen beschäftigt man sich bei Ellipsen, zumindest am Anfang, so zum Analysieren dieser geometrischen Figur, mit Ellipsen, die halt einer bestimmten Lage zu liegen kommen. Und Hauptlage, logischerweise, kann man sich so vorstellen, dass der Mittelpunkt im Ursprung liegt, so, dann brauchen wir uns über den einmal nicht mehr Gedanken machen, und dass Haupt- und Nebenachse sich an den Koordinatenachsen orientieren. Dann habe ich schon mal fix drinnen liegen, so wie die Skizze da auf der vorigen Seite. Und das Einzige, was ich jetzt nur definieren kann, ist die Ellipse tatsächlich mehr breit wie hoch oder ist sie mehr hoch wie breit? Und nachdem orientiert sich ja Haupt- und Nebenachse, was halt länger ist. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass es zumindest zwei so wichtige Lagen gibt. Und die nehmen wir halt als erste Hauptlage, so wie ich es vorgestellt habe, die Ellipse. Zweite Hauptlage war halt ebenso Mittelpunkt im Ursprung, Achsen den Koordinaten entsprechend, also Koordinatenachsen entsprechend, aber die Ellipse war halt höher wie breit. Und das ja, braucht man in Wirklichkeit an, aber nur, dass man weiß, wo das eigentlich herkommt, diese Bezeichnung erste Hauptlage. Also im Grunde was Angenehmes. Ja, und damit kommt man zur Ellipse, nämlich in der ersten Hauptlage schaut die Ellipsengleichung so aus, wie es einmal da aufgeschlüsselt ist, b2x2 plus a2y2 ist a2b2. Also völlig schräg eigentlich, wie das da aufgeschlüsselt ist, aber ein bisschen was hat es mit der Kreisgleichung zu tun, wenn man es unten anschaut, unterhalb dieses Satzes, wie die Ellipse eigentlich da definiert ist, sieht man, wenn man für A und B, also Höhe und Breite der Ellipse, den Radius einsetzt, dann wandelt sich diese Ellipsengleichung sehr schnell in einen Kreis um, nämlich in den Kreis mit Radius R und Mittelpunkt 0. Da hat man dann die Kreisgleichung wieder, x2, y2. Das heißt, was die Ellipse vom Kreis unterscheidet, ist einfach, dass die x- und y-Koordinate von einem Kreis ein bisschen verzerrt werden, nämlich mit B und mit A. Und so sieht man es, wenn man es umformt, sieht man es vielleicht nur ein wenig besser, wie in dem Satz oben angeschrieben, dass x² durch a² plus y² durch b² gleich 1 ist. Das kriege ich also aus der oberen Gleichung, wenn ich es durch a² b² dividiere. Also eine schöne Form für die Angabe der Ellipse, wo man gleich einmal a und b aussieht, ist die zweite Gleichung, die in dem Satz da erwähnt ist, weil da im Nenner unten nämlich das Quadrat der Hauptachse und das Quadrat der Nebenachse aufscheinen und auf der rechten Seite immer der 1er auftaucht. Wie schaut also eine Ellipsengleichung aus von der Ellipse mit Brennpunkt 4 und meinetwegen halt a gleich 5? Ich habe also als erster die Aufgabe, dass ich, wenn ich a schon gegeben habe, nur a nur b ausrechnen muss. Und wenn ich den Brennpunkt gegeben habe, habe ich meine Brennweite, also das e gegeben, das ist 4 und der Brennpunkt bei 4 liegt und der Mittelpunkt im Ursprung. Dann komme ich halt schnell, weil es halt ein einfaches Beispiel ist, da auf die Nebenachsenlänge 3. Und jetzt kann ich die Ellipsengleichung einfach hinschreiben. Ich schreibe es hin und es steht dann x² durch a², also a war ja 5 und deswegen steht 25 da im Nenner unten und y² durch und da steht der 3er zum Quadrat unten. Ich sehe also Länge und Breite von der Ellipse aus der Ellipsengleichung, wenn es in der Form dort steht, ist sofort die Wurzel aus den zwei Nenner. 5 breit, 3 hoch, fertig. Ja, damit seid ihr jetzt endlich einmal drauf. Ein Beispiel, das man mit GeoGebra auf jeden Fall lösen kann. und zwar die Ellipsengleichung aufstellen in erster Hauptlage und auch die fehlende Koordinate aus der Ellipsengleichung dann berechnen. Wie immer ihr es löst, also mit oder ohne GeoGebra, ist dann euch überlassen. Ja, was man sonst noch für Berechnungen mit der Ellipsengleichung anstellen kann, kommt jetzt nach dem letzten Buchstaben für die Entschlüsselung des Lösungs-PDFs und der lautet 0. Also was kann man, wenn man die Ellipsengleichung jetzt endlich zur Verfügung hat, alles machen? Ja, genauso wie beim Kreis, alle möglichen Berechnungen, die Sie mit anderen geometrischen Figuren vergleichen lassen, also Schnittaufgaben oder Aufgaben, die mit Tangenten was zu tun haben. Solche Dinge lassen sich natürlich leicht lösen, ob ich jetzt mit Geraden, mit anderen Kreisen, mit anderen Ellipsen arbeite. Wenn sich eine geometrische Figur immer in einer Gleichung darstellen lässt, und jetzt haben wir schon Geraden als Gleichungen, und wir haben Kreise als Gleichungen, wir haben Ellipsen als Gleichungen, dann kann man natürlich aus mehreren geometrischen Figuren Gleichungssysteme machen. Und Gleichungssysteme kann man immer lösen. Wenn man es schon nicht mit der Hand lösen kann, dann kann es GeoGebra lösen. Also ich habe auf der einen Seite Umkehraufgaben. Ich kann sagen, ich habe zwei Punkte gegeben und ich möchte aus den zwei Punkten jetzt berechnen, was per Ellipse in erster Hauptlage gibt, die da drüber gelegt werden kann. Das ist ein Gleichungssystem. Wenn man sich das anschaut, bei Beispiel 4, zwei Punkte sind gegeben und ich gebe als Gleichung eine allgemeine Form der Ellipsengleichung vor mit dem durch a² durch b², nur halt a und b kenne ich nicht. Aber ich kann die zwei Punkte einsetzen. In der ersten Gleichung setze ich 2 und 2, in der zweiten setze ich minus 4 und 1 ein. Ich kriege zwei Gleichungen außer, zwei Gleichungen dienen natürlich dazu, dass ich zwei Variablen berechnen kann und die kriege ich dann auch außer. Schon in einer Vierfachlösung, ja, das ist aber nicht wichtig, weil natürlich jede Kombination da angegeben wird, a nach Rechtssumme und a nach Linkssumme und b nach oben, nach unten und so weiter. Aber wie gesagt, durch die Form kriege ich halt sehr schnell mit GeoGebra, ein bisschen langsamer ohne GeoGebra, aber so ein Gleichungssystem kann man auch ohne GeoGebra lösen, die Haupt- und Nebenachse und schließlich halt die Ellipsengleichung außer. Damit sind wir beim Abschlussbeispiel und das Abschlussbeispiel ist wieder euch überlassen. Da geht es jetzt nicht um eine Umkehraufgabe, also ich habe nicht was gegeben und muss die Ellipsengleichung ausrechnen, sondern ich habe die Ellipsengleichung gegeben. Ihr seht, die Ellipsengleichung ist jetzt nicht in der Form ist gleich 1 gegeben, sondern durch 140 dividiert, damit da rechts 1 steht und dann hätten wir auf der linken Seite die zwei Nenner, wo man wieder direkt A und B ablesen kann. Wieder, ob ihr das Beispiel mit der Hand rechnet oder mit GeoGebra ist euch überlassen. Wichtig ist, dass man ein bisschen einen Umgang kriegt mit der Ellipsengleichung und halt dann Gleichungssysteme so behandelt, dass man halt beides oder mit drei Gleichungen dann vielleicht Lösungspunkte außerkriegt. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.